Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast hört ihr Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und wir haben mal wieder eine kleine Sonderfolge und zwar haben wir unsere Home Cooking Edition ein wenig erweitert. Und hierin geht es um spannende Kochrezepte, kulinarische Tipps, die wir für euch aus den vergangenen Episoden zusammengestellt haben. Und mit dabei ist Drei-Sterne-Koch Marco Müller aus Berlin, genauso wie Sigi Schelling vom Wernighof aus München, aber auch Sternekoch und Spitzenwinzer Christian Stahl, sowie der Podcast-Host Sebastian Merget, der Kochbuchautor und Gastroliterat Stefan Paul, aber auch Startup-Gründerin Sung-Hee Kim, genauso wie unser alter Bekannter Matthias Quörer von der Gutsküche auf Gut Wulksfelde. Um nur einige zu nennen, die in dieser Episode ganz viele Food-Tipps, Kochideen und ihre Lieblingsspeisen zum Besten geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration und wie immer, bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Und wer es bislang noch nicht wusste, erfährt es jetzt. Auszubildende aus der Gastronomie bekommen in der Cucinaria einen Azubi-Discount von 20%. Ausgenommen hiervon sind Espressomaschinen, reduzierte Waren und Gutscheine. Das war die Werbung und ihr wisst, auch diese Episode wurde präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Und als erstes gibt es einen Kochtipp von Sebastian Merget. Sebastian ist der Co-Host vom Podcast Fide Gastro mit Tim Melzer und er liebt aufgewärmte Nudeln, beziehungsweise Nudeln vom Vortag und die, ja, die zelebriert er und er nennt es Hobbelgepoppel oder so ähnlich. Hört mal genau rein.
Ich muss sagen, am allerliebsten habe ich es, auch das habe ich von zu Hause übernommen, da hieß es Hobbelgepoppel, also ist Reste kochen. Und wenn ich mir also eine Pasta gemacht habe und am nächsten Tag noch Pasta übrig habe, dann, und so war es gestern gerade, dann liebe ich es wirklich sehr, die Pasta scharf anzubraten, dann kommt TK-Erbsen dazu. Dann kommen frische Cherry-Tomaten in je mehr Farben, desto besser dazu. Und gestern habe ich eine Caprese-Pesto dann noch raufgehauen und frisches Basilikum. Und das ist für mich echtes Seelenessen. Also angebratene Pasta oder angebratene Gnocchis, alles was Röstaromen hat, ja, liebe ich.
Bin ich dabei.
Pizza bestelle ich immer.
Hobbelgepoppel
waren Reste. Alles, was
ich habe. Also Hobbelgepoppel kann alles sein.
Kann alles sein.
Aber meist mit Nudeln.
Meist mit wahrscheinlich oder Reis oder keine Ahnung.
Das finde ich übrigens auch großartig. Also auch wenn es Halbfertiges gibt oder Fertiges gibt, aber wirklich in den Kühlschrank zu schauen und so, was ist denn hier jetzt noch da? Ja. Und eigentlich, normalerweise funktioniert das nicht, kriegt man hier nichts raus, aber...
Ja.
Irgendwie klappt es dann doch immer.
Das ist übrigens, muss ich ungefragterweise mal kurz erzählen, ganz selten komme ich in den Genuss, dass ich durch irgendwelche überschneidenden Freundeskreise mitbekomme, wie Tim privat kocht.
Ja.
Das ist schon toll zu beobachten. Also mit welcher Leichtigkeit und mit welcher Unaufgeregtheit der da Dinge, der guckt dann, was gibt die Küche her und dann macht er schon. Das ist schon toll zu beobachten, wirklich. Also was, das zum Beispiel kann ich noch nicht sowas.
Und als nächstes hören wir Matthias Quörer von der Gutsküche und er erzählt uns, dass Fenchel sein Lieblingsgemüse ist und welche Wirkung dieser hat.
Mein Lieblingsgemüse in Form von Superfood und unfassbar Dankbarkeit des Trägerstoffes, also des eigentlichen, des medizinischen Aspektes, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ihn früher gehasst habe, mittlerweile liebe ich Fenchel.
Mhm. Aber weil du ihn auch nur so, ne, gedämpft bekommen hast früher wahrscheinlich.
Roh sogar.
Also, oder roh ja, finde ich ihn super.
Ja, aber als, so, nicht als Kind.
Aber nee, roh mariniert geht dann
nicht. Ich höchstes, hatte im, ja. im Unterricht einen Tischnachbarn, der hat ihn gegessen wie Äpfel. Und es war einfach unangenehm schon vom Geruch her.
Apfel-Fenchel ist auch eine schöne Kombination.
Ist eine schöne Kombination, das stimmt. Aber ich glaube, das Fenchel-Aroma an sich ist eins, was ein bisschen Zeit für sich braucht.
Ist nicht kinderlike. Nee.
Wobei, witzigerweise, jedes normal aufwachsende Kind kennt es durch die Flasche. Das ist eins der überhaupt super Mittel bei Stillproblemen.
Ach, ja?
Ja, der gemeine Stilltee hat zu über 60% Fenchelsaat drin, damit einerseits die Milchproduktion bei der Mutter gut funktioniert, andererseits aber auch die doch ganz oft zu überüppige Muttermilch dem Kind auch, ich sag mal, vernünftig abgeht. Also wenn der Kleine nicht mehr pupst, dann kriegt er Fencheltee.
Chris, aber gibt es nicht auch im indischen Restaurant, dass du immer noch mal am Ende so
mit bisschen Zucker oder bisschen Puderzucker dran, Chris, zum Wegknabbern? Also Fenchel und Anis sind seit Hunderten von Jahren Begleiter der, sagen wir, bekömmlich guten Küche. Ich habe es bei mir selber im Restaurant in dem Brot, was wir vorweg als sozusagen Geschenk verabreichen, habe ich eine Art Bauernbrotgewürz von meiner Oma drin, wo definitiv Fenchel, Anis, Boxhornklee, aha, gemahlene und Pfeffer mit drin sind.
Und Boxhorn-Tee, wofür ist das gut?
Es ist dafür da, dass erstmal ist es ein hoher Geschmacksanreicherung. Also es gibt eine Fülle vor, dass man wirklich Appetit bekommt und man kriegt Speichelfluss. Mhm. Und das nächste Thema ist, es durchblutet die Magenschleimhaut extrem.
Ja. Und Kümmel, sag mal, Kümmel hat man ja auch immer verabreicht.
Genau. Kümmel, Fenchel, Anis, diese aber drei.
Wusste ich gar nicht, dass Kreuzkümmel und Kümmel eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Die heißen nur ähnlich, aber es ist eine komplett anderes Gewächs. Ja. Kreuzkümmel liebe ich ja, ne? Finde ich ja super.
Stimmt, es ist nur für unsere Breitengraden hier manchmal zu dominant. Also es gibt wenig Speisen, wo das in Übermaßen rein kann. Man muss wirklich aufpassen. Ist ähnlich wie Muskatnuss, Nelken, Lavendel, diese Dinge, die schon immer so seitliche Flanken geben, wo man sagt, oh, Raffinesse. Aber wenn du eine Messerspitze drüber kann bist, viel, denkst du, oh, du hast gerade ein bisschen Badewasser geschluckt.
Nelke. Nicht springen, bitte nicht reinspringen. Gerhard Wieser ist einer der besten und einflussreichsten Köche Südtirols und er erzählt uns, was er mit dem Knollensellerie so anstellt in einem Hauptgang. Ganz, ganz wunderbare Sache, kann ich nur sagen.
Und dann dürfen wir noch die Hauptspeise machen. Da haben wir ein Rinderfilet. Das wird in dreierlei Pfeffer und Zwiebel getrocknet. Die Zwiebel wird das gewälzt zuerst. Das soll ein bisschen den Zwiebelrostbraten symbolisieren, was ja auch typisch für uns ist. Und dazu haben wir ein Allerlei von der Sellerieknolle. Jetzt haben wir auch die ganzen Knollen und Wurzeln, was jetzt bei uns geerntet wird. Haben wir das dazu und eine Soße mit Ochsenschwanz, die was wirklich mit dem Ochsenschwanz angesetzt wird, auch ganzer Ochsenschwanz noch drinnen ist. Und das alles verfeinern tun wir dann mit ein bisschen Trüffel aus Biermann drauf.
Das ist aber nicht schlecht. Ne?
Mal wieder die Hochküche ein bisschen hochleben
lassen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich darf ja heute Abend dabei sein. Aber bei dem Sellerie, das interessiert mich mal. Was ist denn für dich die spannendste Zubereitungsform vom Sellerie? Ich habe ihn eben gesehen. Ne? Ich durfte ja eben schon mal in die Küche kommen und dich abholen. Da lag er im Ganzen, war der gebacken?
Genau, den Sellerie. Ich liebe Knollensellerie. Ja. Das ist so ein tolles Gericht, wenn man den so frisch dann bekommen. Den Sellerie haben wir dann in Heu eingebackt mit der Schale. Dann ist außenrum noch ein Salzteig gekommen.
Ja.
Und den haben wir dann im Ofen bei 180 Grad haben wir den für 40 Minuten gebacken da drinnen. Dass da schön den ganzen Geschmack behaltet, die Sellerie, durch das Einbacken. Und die Würze und den Geschmack von den Almenkräuter Heu. Das kommt wirklich von einer Alben von 2000 Meter Höhe, das Heu, das ist nur ganz klein.
Das Heu habt ihr mitgebracht?
Das haben wir alles mitgebracht.
Ach, Wahnsinn.
Das müssen wir mitbringen und das ist da drinnen gegart, die Sellerieknolle. Da ist der volle Geschmack drin, schön mit den Gewürzen vom Heu, von den Aromen vom Heu, was drinnen ist.
Voll.
Den haben wir da gebacken. Einmal haben wir dann noch eine Sellerie-Creme gemacht, was wir dazugeben. Einmal haben wir eine Sellerie nur im Ofen geröstet, die was dann gehackt wird und mit frischer Petersilie verfeinert. Und einmal haben wir einen Kuchen gemacht mit Sellerie noch, der was schön in Albenbutter gegart wird. Da werden die Selleriescheiben roh geschnitten, ganz, ganz, ganz feine Scheiben. Die Albenbutter wird geschmolzen, die werden da eingelegt, aufgeschichtet. Und dann wird er im Ofen gebacken. Nachher kommt er raus, wird er wieder gepresst, dass die überschüssige Butter weggeht, dass der so schönen butterigen Geschmack hat.
Wow. Und da kriegt man dann auch erstmal mit, was das für ein Aufwand ist, ja?
Genau, das sind so viele Kleinigkeiten, verschiedene Konsistenzen, was wir drinnen haben, verschiedene Techniken von der Zubereitung, was wir drinnen haben. Und jedes Stück Sellerie soll auch einen Eigengeschmack haben, obwohl es immer von einer Sellerieknolle alles raus ist.
Das finde ich immer so spannend, dass, wie man das hinkriegt, dass du wirklich diese unterschiedlichen Facetten hast und dann auch mit unterschiedlichen Texturen arbeitest. Das ist klasse. Das macht eben dieses besondere Erlebnis aus und zeigt dann, was ein in Anführungsstrichen simpler Sellerie alles kann.
Was ein simpler Sellerie alles kann, das ist das Tolle, nicht? Die verschiedenen Techniken. Ich sage immer, es soll nicht der Gast gefordert sein beim Essen, sondern der Koch in der Küche soll gefordert sein. Für den Gast soll das Erlebnis auf dem Teller drauf sein. Der Geschmack, der urige Geschmack, was da drauf ist, den soll er schmecken in verschiedenen Konsistenzen, in verschiedenen Teilen, wo man den zerlegt.
Ja.
Und das soll dann ein Erlebnis sein und voller, purer Geschmack sein.
Ich überlege gerade, wie ich das nachmache, was ich für Heu nehme. Meinst du, ich kann hier auch Deichheu nehmen, Heu vom Deich?
Na, wenn ich von hier wäre, würde ich vielleicht mal Algen probieren auch. Mit Algen was zu machen.
Stimmt, das ist eine gute Idee. Einfach ein bisschen Algen drumherum. Also man kann ja so Blasentang nehmen, den drum und dann Salz drum. Das ist eine
Einbacken
Top.
Einbacken und dann schön das Meersalz nehmen, was ja das Meergeschmack hat. Boah, das müsste ja super werden.
Ja, super.
Ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, auch in Zukunft für die ganzen Spitzengastronomie, damit wir auch überleben können, dass Eigenheiten gibt und die Eigenheiten, was die Region bietet.
Ja.
Aber wenn ich hierher komme zum Essen, dann möchte ich ja ganz was anderes essen wie in Südtirol.
Ja, sonst.
Aber es muss immer auf Top-Qualität sein.
Ja.
Wichtig ist, dass wir die verschiedenen Techniken verwenden. Aber angepasst an der Region.
Und als nächstes hören wir den Algenkoch Boto Stein und er erzählt uns, wie man das perfekte Dashi kocht und was man dazu braucht. Nämlich Kombu bzw. Zuckertang.
Und bei so einem Dashi, als ich dann da angefangen habe, da wollte ich mal so ein ist ja Umami am Ende, können wir ja vielleicht gleich noch drüber quatschen, habe ich dann da so ein Dashi aufgesetzt und bin dann was irgendwie holen gegangen, kam wieder und dann war das am Kochen und dann gab es erstmal einen riesen Einlauf.
Geht ja nicht.
So und dann, aber am Ende des
Müssen
Tages
wir vielleicht einmal kurz erklären. Ja. Also es darf nicht kochen, es darf nur erhitzt werden, ne? Auf wie viel knapp vorkochen, ne?
Oder? Genau, also ganz wichtig, diese Extraction à froid, also ein Kaltstart.
Mhm.
Und dann arbeitest du eben mit der.
Ach, das muss wirklich kalt hochgefahren werden.
Genau. Sogar am besten, wir hatten dann einen Gastkoch, der kam extra aus Tokio für so ein Food Festival und der hat uns das dann nochmal richtig gezeigt, das wurde sogar mit Eiswürfeln aufgesetzt. Nein. Ja. Und es gab dann verschiedene Dashis. Also Dashi vielleicht ganz kurz ist eigentlich die Kombu-Alge.
Zuckertang.
Zuckertang kannst du.
Haben wir hier vor uns übrigens.
Ja.
Ne? Süß, ne? So ein süß. Zuckertank. Kann ja ein paar Meter lang werden, das Ding.
Richtig lange Mopeds. Ja. Und dann, wenn du sie kriegst, ja meistens durch Salz konserviert, sind das dann so richtig große Platten, die du dann brichst. Und irgendwie so, es gibt ja dann auch, wenn man noch nicht ganz so erfahren ist in diesem Thema und in dieser ganz subtilen Japan-Küche. Du denkst ja als deutscher Koch manchmal so, viel hilft viel. Rock'n'Roll, da muss jetzt eine richtige Platte rein, das muss geil werden. Und dann haust du dann noch einen Arsch voll Katsubushi, hier die gehobelten Bonito-Flakes rein. Und dann
läuft das schon.
Und dann läuft das schon.
Und dann ballert das Ding.
Genau. Und dann, aber da diese Subtilität eben, um diesen Grundstock zu bekommen. Ganz wichtig auch noch die kleinen getrockneten Mini-Sardinen, wo der Kopf abgeknickt werden muss, weil der macht den Dashi nachher bitter. Also dieses ist so ein
Triumvirat,
die kommen auch noch rein.
Immer?
Es gibt verschiedene, aber das ist so das, wie ich es dann eben gelernt habe.
Okay, aber das ist...
Und das als Basis für alles. So, und
das kochte jetzt bei dir lustig, weil du einmal um die Ecke gegangen bist.
Genau, und das war natürlich die erste Rüge und das war mir auch damals gar nicht so klar. Ich dachte, das kann man ja so ein bisschen kochen lassen. Ja. Oder was sollte schief gehen? Aber diese Affinität für dieses ganz Subtile, was am Ende aber so viel Druck beim Essen erzeugt. Also die Erzeugung von so einem Dashi oder so einem, ich sag mal, ist ja auf Bauerndeutsch, also kannst ja auch einfach sagen Gewürzsud, wenn du so willst. Die Erzeugung ist so ein subtiler Prozess, aber wenn du das dann eben einarbeitest, dann erreichst du richtig Fulminanz und du kriegst einen Geschmack, den du, wenn du es richtig gut machst, nicht schmeckst, aber du würdest es merken, wenn es nicht da wäre. So, wenn es nicht da wäre, wenn du das zweimal machen würdest, einmal mit dem Dashi, den Ansatz für eine Beurre Blanc zum Beispiel und einmal ohne, du würdest einen massiven Unterschied schmecken, aber eben nicht schmecken.
Ja, er ist da, aber du kannst es auch nicht erklären wahrscheinlich. Ja. Als Laie kann man nur sagen, das ist besser, das hat mehr Intensität, mehr Körpervolumen, wie auch immer.
Mehr Druck.
Aber du sagtest das gerade, wollte ich gerade fragen. Also für Beurre Blanc habt ihr es eingesetzt. Wofür würde ich ein Dashi noch einsetzen?
Du kannst es natürlich, also sobald du die Bonito-Flocken und diese getrockneten Sardinen reinmachst, hat es ganz klar dann diese Verortung beim Fisch.
Mhm.
Du kannst das aber auch einfach nur plain mit Kombu machen. Und dann wird es zwar von vielen mit dem Thema Fisch assoziiert, weil es eben mehr ist, aber es hat eigentlich gar nichts mit Fisch zu tun. Also es passt natürlich, die Verortung so.
Ja,
so, aber an sich im Kopf bei vielen Menschen ist das Thema dann Fisch. Wie wenn du zum Beispiel eine Räuchermayonnaise machst, denken alle, das schmeckt nach Lachs, weil sie das mit Räucherlachs assoziieren. So, das kommt oft. Aber grundsätzlich kannst du, wenn du das, um auf deine Frage zurückzukommen, sobald du da Bonito oder getrockneten Fisch dabei hast, ist es mit allem, was mit dem Thema Fisch zu tun hat. Aber du kannst es eben auch entweder als Alge so oder einfach als klassischen Stock mit ein paar Pilzen dann wunderbar in das Thema Jus, zu jeglichem, auch zu Rotkohl, zu Ente im Winter, wenn du da so ein bisschen zwei, drei Blätter Kombu im Rotkohl ziehen lässt, hast du eine unfassbare Geschmackssteigerung.
Echt?
Ohne jegliches Gefühl von Fischigkeit oder dergleichen.
Spitzenköchin Sigi Schelling aus dem Wernickhof in München erzählt uns von einem Gericht, das sie einfach nicht von der Karte bekommt. Und dabei dreht es sich um Kartoffelpüree. Es beinhaltet Porree, braune Butter und Kaviar. Lasst es euch schmecken. Hast du denn so einen Gang, den du selten oder schwer von der Karte kriegst, weil
ja, das ist
bei
das
Public Demand?
Das ist das Lauchpüree-Kaviar, das habe ich auch vom Herrn Haas im Tantos übernommen. Und da gibt es ja auch immer Gäste, die danach fragen. Ich habe es tatsächlich auch am Mittagsmenü daneben auf der à la carte Seite stehen. Und das läuft eigentlich, machen natürlich jetzt mittlerweile auch viele andere Restaurants, aber das werde ich auf der Karte lassen, weil das lieben die Gäste. Und,
magst du das einmal beschreiben?
Ja, das ist Kartoffelpüree mit Lauchpaste.
Ja, und ja, Kartoffelpüree.
Das wird dann vermengt
und
wird warm gemacht. Genau,
ganz normale Kartoffel.
Ganz normal Kartoffelpüree, mehlige Kartoffel.
Ja.
Mit dem Kartoffelpüree gekocht und wir machen eine Lauchpaste. Der Lauch wird blanchiert, gewaschen, blanchiert und dann durch Sieb gestrichen, gemixt und dann kommt es unter das Kartoffelpüree und es wird dann warm gerührt und dazu gibt es eine braune geschäumte Butter und Kaviar. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen dekadent manchmal, aber die Gäste lieben das und ich werde es auch nicht von der Karte nehmen, weil, wie gesagt, das habe ich damals schon beim Herrn Haas im Tantras gekocht und warum soll man irgendwas wegstreichen, was richtig gut ist und was die Gäste mögen?
Ja, überhaupt nicht.
Ja, es gibt natürlich auch viele, die sagen, ja, warum machst du das, aber mir ist das wurscht. Also ich finde
es. Es klingt aber auch das ist ja eigentlich einfach, ne? Also es klingt
sehr simpel. Es ist einfach. Es ist einfach und schmeckt. Oder ja. Ich mache das mittlerweile auch manchmal mit dem Lachs oder mit dem Saibling und es schmeckt Hammer.
Ja. Also das hätte ich jetzt gerne. Das Kartoffelpüree.
Da mache ich dir nachher.
Ja, ich bestehe drauf. Und der Back-Influencer Joe Simola erzählt uns über seine Focaccia-Liebe und wie eine perfekte Focaccia auszusehen hat, beziehungsweise gelingt.
Also ich bin ja persönlich ein ganz, ganz großer Focaccia-Fan. Also ich
bin ich dabei.
Wenn bei Wasser und Brot bedeuten würde, bei Wasser und Focaccia, dann glaube ich, könnte ich damit leben. Und in meinem Buch habe ich ein Rezept und das habe ich jetzt auch schon auf der IFA habe ich das auch schon gekocht und gebacken. Es ist eine Focaccia, eine ganz klassische, mit Rosmarin und Meersalz drauf und dann belegt.
Ist Knoblauch nicht klassisch? Ich mache immer noch. Ich dachte, das
auch klar. Aber, es gibt verschiedenste klassische.
Aber Rosmarin und Salz ist
wahrscheinlich einer der Klassiker schlechthin. Dann kommen da wahrscheinlich danach nochmal die Cherrytomaten dazu. Und, ja. Aber Knoblauch.
Darf ich dir jetzt schon eine Frage stellen? Ja, wenn ich den Teig habe, ne, und ich da stecke ich die Löcher mit dem Finger rein.
Ja.
Und dann packe ich da doch den Rosmarin rein und ein bisschen Salz und da kommt auch Olivenöl nochmal rein?
Ja.
Oder erst später?
Nee, ich mache den Teig, ne? Der reift und der ist am besten in so
Hefe.
Also sowohl als auch. Also ich mache manchmal eine reine Sauerteig-Focaccia, manchmal eine Hefe-Focaccia, manchmal eine Mischung aus Sauerteig und Hefe. Also geht beides. Und dann flippe ich den auf den Tisch und dann bepinsel ich den nochmal mit Olivenöl. Also ich schau quasi, dass der und das Backblech oder die Form oder wo auch immer du es reintust, ich backe sie gerne direkt auf dem Stein. Das heißt, ich nehme ein Backpapier, beschmiere das nochmal mit Olivenöl, gebe den Teig auf das Backpapier direkt drauf und mach dann wieder Olivenöl oben
drauf. Braucht die keine Form?
Wenn dein Teig stabil genug ist, brauchst du die Form nicht. Wenn dich das nicht stört, dass die dann halt nicht perfekt rechteckig ist, dann brauchst du es nicht. Weil so hast du halt den Vorteil, dass du direkt auf dem Stein backen kannst. Du hast eine viel direktere Hitze und ein viel größerer Ofentrieb. Immer wieder ein Fachwort. Viel größere Ofentrieb. Volumenzunahme. Klar. Beim
Backen. Ich war ja schon beim, ich flipp den Teig. Hab ich ja schon nichts gesagt.
Okay, aber das ist nur Umgangssprache. Also ja, der Teig wird ausgeschüttet. So. Und dann wird er von oben mit Olivenöl bepinselt und dann gehe ich einmal grob durch, massiere ich den schon einmal grob vor, lasse ihn im Optimalfall nochmal so eine halbe Stunde stehen oder eine Stunde, so während der Ofen vorheizt und dann kommen meine Zutaten drauf und die presse ich dann wiederum nochmal rein, damit auch wirklich der Rosmarin oder das Olivenöl oder die Tomate auch wirklich im Teig, also teilweise zumindest, ne, muss jetzt nicht alles da irgendwie vergraben, aber so dass es halt sich so ein bisschen da reinarbeitet.
Ne? Ja.
Genau.
So, und dann habe ich die Focaccia. Die geht ein bisschen auf. Soll die eigentlich hoch werden oder soll die gar nicht so hoch werden?
Auch da wiederum, jemand hat mir das mal gesagt, ich glaube, es gibt irgendwie 300 verschiedene Focaccia-Sorten in Italien. Also auch wir nennen ja alles immer Focaccia, aber es gibt auch zig andere Begriffe, wenn die ein bisschen mehr so, ein bisschen
Dorf
mehr so.
Von Dorf zu Dorf heißt es wieder anders und hat wieder eine andere.
Ja. Genau, also es gibt da ganz, ganz viel Variation. Ich mag es dünner lieber, weil ich das gerne quer aufschneide und dann als Sandwich belege. Und wenn du halt so eine fette Focaccia hast und da noch was reinlegst, dann kriegst du ja nicht mehr in den Mund.
Also du belegst sie und womit belegst du sie dann?
Ja, in dem Fall, das ist jetzt ein Rezept aus meinem Buch, Brad Ventures, kommt am
27.09. Brad Ventures kommt am 27.09. Ja.
Da habe ich Garnelen in Panko paniert, karamellisierte Zwiebeln mit Honig, karamellisierte Zwiebeln. Dann habe ich einen Romana-Salat mit einem Mayo-Dressing mit Anchovies und Kapern und ein weichgekochtes Ei, das in Scheiben geschnitten da noch drauf ist. Und dann hast du nämlich dieses Meersalz, den Rosmarin, den leichten Crunch von der Focaccia, die Olivenöligkeit. Da hast du da dieses weiche Ei drin, aber dann dieses super crunchige Garnele dazwischen, dann die Süße von den Zwiebeln. Das ist ein absoluter Traum.
Ja, das ist super. Das ist eigentlich ein Fischbrötchen, ne?
Ist eigentlich, ja. Das ist eigentlich ein mediterranes Fischbrötchen.
Aber das klingt super, weil ich meine, das hat natürlich alles drin, ne? Das hat natürlich, das ist ja eine richtige Umami-Bombe dann auch.
Ja.
Und jetzt geht's um Bucheckern. Johannes Frankenfeld von Waldgold erzählt uns, was man Schönes mit der Buchecker machen kann.
Was ist denn dein Lieblingsrezept mit Bucheckern? Kannst du uns das verraten?
Ja, wo die Buchecker einfach total toll rauskommt, ist, wenn ich die, wenn ich sie nochmal ein bisschen karamellisiere. Und dann kriege ich es ja noch etwas crunchiger und dann habe ich dieses schöne Spiel zwischen Süße und Nussigkeit und ob ich das zur Kugel Vanilleeis reiche, ob ich das auf der Gänseleber reiche, was ja auch ein Gericht ist, was auf einer Karte steht.
Ja, schon vielfältig, ne?
Das ist einfach.
Schon vielfältig. Oder ganz, wie du sagst, mit einem Vanilleeis oder plain auf einem schönen Joghurt.
Ja.
Wo du vielleicht noch ein bisschen Honig und kannst ja sogar noch Früchte dazu packen.
Genau.
Und dann die karamellisierte Buchecker. Herrlich.
Genau, ist total, also ist nicht total einfach, aber einfach. Ich denke ja auch häufig, ich vergleiche die Buchecker gerne auch mit dem Pinienkern. Wenn man sagt, okay, jeder weiß, wie ich den Pinienkern mal in der Küche einsetze, dass ich damit jetzt nicht vorhabe, Marzipan aus dem Pinienkern zu machen, ist aus dem Preispunkt völlig klar. Und ähnlich kann ich die Buchecker mir einfach vereinfacht in der Küche vorstellen, dass ich einfach hin und wieder da ein paar Akzente setze. Und dann brauche ich auch gar nicht so die Riesenmengen, um ein Gericht einfach abzurunden.
Und spätestens jetzt wird euch das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn Drei-Sterne-Koch Marco Müller uns von einem ganz wunderbaren Wildgang erzählt.
Was gibt's denn? Was habt ihr denn mitgebracht?
Ja, also wir haben drei Geschichten aus unserem aktuellen Menü. Das ist halt auch immer wichtig, dass wir in der direkten Frische in der Jahreszeit sind. Wir haben ein Tatar vom Reh, eigentlich vom Rehrücken. Das ist, wir, auch da ist uns die Herkunft halt wichtig, dass es sauber geschossene Tiere sind, dass wir da auch die beste Produktqualität haben halt und daraus machen wir ein Tatar. Wir haben aus dem Reh oder aus anderen auch ein Garum gemacht, was wir damit ganz leicht marinieren. Also Garum heißt eigentlich nur, dass es unter der Zugabe ein Ferment ist, unter der Zugabe natürlich halt auch von Salz. Und dass diese natürliche.
Okay, Garum sagt man nicht nur bei Fisch. Es gibt nicht nur Fischgarum.
Wir machen mittlerweile, wenn wir dieses Verfahren auf unterschiedlichsten Ebenen an. Und dadurch, dass es halt, glaube ich, also es gibt einen unfassbaren Ursprung, was Garum angeht, und das ist dieses Kaltferment. Aber es gibt zum Beispiel auch warme Fermentationsprozesse, wo der gleiche Baustein nachher bei rauskommt. Der wird halt anders schmecken, als wenn man das über 10 Monate zieht. Also Warmgarum zum Beispiel, was wir hier dran haben, das dauert halt nur 90 Tage, also nur 3 Monate halt in dem Augenblick, 90 Tage, 60 Grad. Haben den Vorteil, dass wir den Salzgehalt runterziehen können, weil alles, was 10 Monate steht, brauchen dementsprechend etwas höheren Salzgehalt. Und da haben wir halt so ein warmes Garum, was bei 60 Grad gemacht wurde, halt mit dabei. Das haben wir ein Konzentrat gemacht, damit marinieren wir das Retatat. Also wir gucken halt immer, dass wir den Eigengeschmack, den wir uns wünschen, halt auch dazugeben. Und der Ursprung da ist eine Sache, dass wir nur bei 60 Grad sind, haben wir weitaus mehr Eigengeschmack, als wenn wir das halt irgendwie bei 80, bei 90 oder bei 100 wie alte Wäsche kochen lassen würden, sondern in dem Augenblick, wo wir sozusagen so einen Garum herstellen, haben wir diesen 100% authentischen Rehgeschmack, den wir dem Reh zugeben wollen, weil wir wollen es ja nicht verändern, wir wollen nicht verkünsteln, wir wollen einfach gucken, dass das Reh ein bisschen mehr kann als die Inspiration zu diesem Gang ist aber gar nicht das Rehtatar, sondern das ist wildwachsende Pimpinelle, die bei uns halt auch am Wegesrand wächst. Jetzt wird er gerade ein bisschen weniger. Eine Sache, es hat jetzt noch genau reingereicht, hat irgendwie haben Pimpinelle wild gewachsen, eine Emulsion mit dabei, die wir sozusagen unter das Rehtatar spritzen. Wir haben mittlerweile ein Berliner Farmer dazu gebracht, uns da eine Pimpinelle junge Spitzen, also eine Art Kresse halt zu ziehen, die hier oben drauf sitzen. Dann haben wir Mandeln und Haselnüsse leicht geraucht, unten drunter Haptik, dieser leichte Rauchgeschmack mit dabei und dann sozusagen setzen wir Pimpinelle in den Vordergrund und geben der Pimpinelle eigentlich dieses Rehtatar an der Seite. Unten drunter haben wir noch so einen Chip, der auch so ein bisschen knackig ist, den wir ausgebacken haben halt.
Der finnische Sternekoch Sauli Kemppainen hat eine ganz besondere Philosophie. Er hat immer nur zwei Komponenten auf dem Teller und hier geht es um Steinpilze und Zwiebeln. Zwiebeln allerdings hier in vielerlei Ausprägung. Genießt es.
Steinpilzzwiebel.
Steinpilzzwiebel. So, mein Style heute zu kochen. Sagen wir, letzte 3 Jahre habe ich gekocht. Nur so, dass ich habe immer nur 2 Produkte auf Teller. Niemals mehr.
Niemals?
2 Ingredienz. So, eine Hauptprodukte und eine Side-Produkte.
Okay.
Sagen wir zum Beispiel Rentier und Karotte. Natürlich, vom Rentier mehrere Teile nutzt und anderes Teil und Karotte auch. Aber nur Rentier und Karotte als Geschmack aufteilen. Dritter Geschmack, was ist wichtig, liegt in Weinglas dann. Dann hast du diese Triangel.
Moment mal, aber das verstehe ich nicht. Also da ist nichts anderes dabei?
Nein, nichts. Null. Zero.
Kein Schäumchen?
No. No.
Kein,
ich kann Gewürze dahinter ein bisschen nutzen,
ja.
Aber niemals, wenn ich mache heute Karottenpüree, ich mache nur Karotte. Da ist nur Karotte. Gar nichts anderes.
Bisschen Salz?
Natürlich Salz.
Ja.
Natürlich Salz.
Ja. Aber das ist das Einzige. So.
Kein Zwiebel, kein Champignon, gar nichts.
Also pure.
Voll pure. Voll pur. Es schmeckt so viel Karotte.
Aber da musst du ja so eine bombengute Karotte haben.
Genau.
Die muss ja so super sein.
Genau.
Und die kriegst du? Jedes Jahr, die kriegst du das Jahr durch?
Ja.
Aber die kriegst du in Finnland? Ja. Aus Finnland?
Ja, ich bin 100% Einzige, wer macht das in Finnland im Moment.
Ach.
Ich bin ganz sicher, nach 2 Jahren, es gibt mehrere.
Ja, dann machst du ja schon wieder was anderes.
Genau.
Ja. Okay, bin ich, also Steinpilz. Steinpilz ist das Haupt, die Hauptkomponente und dann ist Zwiebel.
Genau. Zwiebel, wir haben 5 verschiedene Zwiebel da. Es gibt,
5 verschiedene Zwiebel?
Ja, also, es gibt Lauch, es gibt weiße Zwiebel, schwarze Knoppi, Schnittlauch und rote Zwiebel.
Wow.
Aber Zwiebel ist Zwiebel.
Ja, steht hier.
Jedes schmeckt ein bisschen anderes und ein bisschen süß, ein bisschen warm, ein bisschen kalt und dann Steinpilz.
Ja.
Und das war's.
Kimchi kennen wir mittlerweile alle, aber wie entsteht Kimchi und was hat es mit der koreanischen Kimchi-Tradition auf sich? Das erzählt uns Sung Hee Kim vom Food-Startup Arang.
Und es füllt mich mit Stolz und sicherlich auch viele andere Koreaner hier in Deutschland, dass das mittlerweile so gut angenommen wird und dass ganze Haushalte zu Hause ihr eigenes Kimchi zum Teil machen. Gibt es.
Das macht man zu Hause, nicht? Das kauft man auch eigentlich nicht fertig. In der koreanischen Familie hat jeder sein eigenes Kimchi.
Ja, also in Korea ist das immer noch sehr verbreitet, sein eigenes Kimchi zu machen. Und es ist in der Tat auch eine bestimmte Jahreszeit, wo man das macht. Also klassischerweise im November, das nennt sich auch Kimjang. Also es ist wirklich so die Zeit, wo man dann viel Kimchi produziert. Wurde übrigens 2013 auch UNESCO-Weltkulturerbe mit aufgenommen, weil dieser ganze Prozess und Kimchi zu machen so einzigartig ist. Kimchi gehört ja auch, ich glaube, zu den 5 oder zumindest zu den 10 gesündesten Lebensmitteln, wo man sagt, das ist einfach gesund für dich. Und ja, jeder Haushalt sozusagen hat sein eigenes Kimchi, aber man muss natürlich da auch immer noch unterscheiden, jüngere Leute, wenn sie alleine leben. Ich glaube nicht, dass sie Kimchi machen. Sie kaufen mittlerweile sehr gutes Kimchi dann.
Okay, aber es ist eher so traditionell und man produziert einmal, sagst du, das habe ich jetzt nicht gewusst, und dann fürs ganze Jahr? Das heißt, hält das ein Jahr lang?
Ja, weil es in der Tat seit geraumer Zeit, sogar ganz genau 1984, ich habe dazu bei Instagram auch mal was gemacht, es gibt diese berüchtigten Kimchi-Kühlschränke. So, was ist ein Kimchi-Kühlschrank? Der hat eine Temperatur von 0 bis 5 Grad. Also wenn wir mal an unseren Kühlschrank denken, der ist ja zwischen 4 und 7. Und dann hat man Tiefkühl, was so bei minus 18 ist. Das heißt, wir liegen so ziemlich genau so ein bisschen, nicht in der Mitte, aber optimale Temperatur, sodass das Kimchi dort ganz gemächlich vor sich hin fermentiert. Und von meiner Schwester, die jetzt seit über 10 Jahren in Korea lebt mit ihrer Familie, sie ist ja nicht zurückgegangen, weil auch sie ist in Hamburg geboren. Sie ist mehr oder weniger ausgewandert nach Korea. Da kriegt man natürlich auch vieles mit jetzt. Und sie hat ganz klar auch einen Kimchi-Kühlschrank. Gehört sich so für so eine vierköpfige Familie. Und wurde dann über unsere Tante extrem in diesen ganzen Prozess des Kimchi-Machens dann halt mit eingeweiht. Dann schickt sie auch regelmäßig Bilder und sie macht das einmal im Jahr und dann hält das auch ein Jahr.
Und wie viel produziert sie dann?
Also man macht das in der Tat auf die Masse. Ne? Also wie viel sie jetzt genau macht, weiß ich nicht.
Aber du hast schon ein paar Eimer voll.
Ja, und auch unsere Mutter, wir haben ja immer geholfen, auch beim Kimchi machen. Also Grund, und sie hat es natürlich nicht nur einmal im Jahr gemacht, weil wir mussten es öfters machen. Aber also 20 Kilo waren es dann schon immer auf einmal.
Okay. Mhm. Okay, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Aber ja, du hast gerade gesagt, es fermentiert. Mhm. Vielleicht für die, die es nicht wissen, noch einmal zur Erklärung. Wir haben hier Weißkohl.
Chinakohl, genau.
Chinakohl ist es,
genau.
Okay.
Ja.
Chinakohl und der wird fermentiert. Mhm. Was ist da drin?
Ganz viele verschiedene Sachen. Also Gochujang, das ist das typische koreanische Chili-Pulver, sage ich mal.
Ja.
Ist übrigens dann auch in der fermentierten Chili-Paste mit enthalten.
Meinst du, ich darf, während du erzählst, essen?
Ja, natürlich,
oder?
Ja, genau.
Ich nehme jetzt den alten hier.
Ja, genau, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Das ist der 2-3 Wochen gereifte fermentierte Kimchi.
Ich kaue jetzt einmal und für die, die das nicht mögen, ich mache es jetzt nur einmal. Aber ihr sollt einmal hören, wie es knackt. Der ist jetzt ein paar Wochen alt.
Genau.
Aber immer noch knackig.
Ja, auf jeden Fall. Sehr lecker.
Und schön scharf.
Ja. Also, ordentliche Ladung Knoblauch.
Ja.
Ingwer. Wie gesagt, dieser Chili-Pulver, Gochujang. Dann ist es auch sehr unterschiedlich, in welcher Region man in Korea ist. Also vielleicht dazu nochmal im Vorfeld. Es gibt über 200 verschiedene Kimchi-Sorten. So. Genau. Gängig ist auf jeden Fall der mit Chinakohl. Und ich kenne vielleicht gerade mal so.
Wir gehen mal 10, auf den gängigen.
Genau, auf den gängigen, genau. Und es gibt sicherlich Kimchi-Sorten, die ich noch gar nicht kenne. Also wenn man dann so in ländlichen Regionen unterwegs ist. Und das ist auch abhängig davon, weil Südkorea, auch wenn es ein kleines Land ist, natürlich gibt es im Norden und im Süden unterschiedliche klimatische Verhältnisse. Und danach hat sich das auch damals gerichtet, wie man fermentiert. Also im Süden, wo es ja in der Regel ein bisschen milder war, war es gar nicht so notwendig, das jetzt so krass zu fermentieren, im Sinne so viel mit Salz und so viel mit starken Gewürzen, weil es dazu sozusagen keinen Bedarf dafür gab. Aber was dann noch hinzukommt, ist Rettich, dann auch Schnittlauch. Ganz wichtig ist vor allem auch, ob es jetzt Fischsoße ist, Austern, eingelegte Austern oder auch eingelegte Garnelenpaste. Ne?
Okay.
Also da gibt es auch unterschiedliche Fischgeschichten sozusagen.
Und wo kommt die Flüssigkeit her?
Die ergibt sich durch das Fermentieren.
Ah,
genau.
Okay.
Also da ist ja auch ordentlich viel Salz dabei.
Genau. Achso, ja, das kommt relativ trocken rein.
Genau, also der erste Schritt ist eigentlich bei Kimchi, dass man vor allem den Chinakohl in Salz einlegt. Genau.
Richtig einmassiert, ordentlich?
Ja, genau. Das haben wir in der Regel. Meine Mutter hat das immer so einen Abend vorher gemacht und dann erstmal so richtig in so einer Salzlake. Und dann wird später sozusagen ausgewaschen, aber da hast du schon den Salzgeschmack ordentlich im Chinakohl. Und dann wird sozusagen die Kimchi-Paste zubereitet und dafür nimmt man klassischerweise heutzutage auch einen Mixer. Ne? Man hat dann sozusagen das, was ich eben gerade alles genannt habe. Ganz wichtig ist vor allem dann auch noch ein Gemisch aus Klebreismehl.
Klebreismehl.
Genau. Das ist so eine weiße, bisschen schleimige Konsistenz, sage ich mal. Mhm. Ne? Wird dann so eingekocht. Und das wird alles miteinander vermengt.
Ja.
Und dann hast du wirklich, du hast ja einen Chinakohl vielleicht vor dich, den hast du ja davor, so einen kompletten Chinakohl, den musst du einmal anschneiden und ganz wichtig, mit den Händen auseinandernehmen. Nicht durchschneiden, sondern wirklich so reißen. Das ist, ich kann dir nicht sagen, warum, aber so macht man es.
Es gibt ja so Rituale.
Genau, Rituale, ja. Genau. Hat vielleicht auch mit der Form zu tun. Sieht auch schöner und natürlicher aus, wenn man sich mal mit den Händen so reißt.
Und ja, und vielleicht mag der Kohl das auch einfach lieber, wenn er zärtlich zerrissen wird.
Und dann hast du das ja so gefittet und dann musst du dir vorstellen, hast du so ein fittes Chinakohl und dann nimmst du wirklich Chinakohl für Chinakohl das Blatt und hast die Paste. Hast eine Regel auch heutzutage, ob es jetzt Klarsichtfolien, Handschuhe sind oder Gummihandschuhe. Und nimmst dann diese Paste und dann
schmierst es ein.
Genau, also schmierst es ein. Richtig, genau. Und dann wird das alles zusammen, ganzen Chinakohl in solchen Boxen gepackt. Und da war immer ganz wichtig, darauf hat meine Mutter auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, wirklich schön geprallt sozusagen fest, zugemacht und dann im Kühlschrank. Genau.
Nun lebt das ja davon, Fermentation, dass da auch Bakterien drin sind.
Ja, Milchsäurebakterien,
die sich dann decken. Die kommen aber so rein, weil sie in der Luft sind.
Genau, und durch den Prozess entsteht das dann halt, durch die Gärung.
Und ich kenne das so, dass wenn es fermentiert, dass ja auch da mal Luft rausgehen muss.
Ja.
Macht man das oder stellt man den weg und sagt, nun sieh zu, wie du klarkommst, wir holen dich irgendwann raus?
Also ich weiß, gerade auch Kollegen, die mit Kimchi jetzt auch verkaufen und so, da ist manchmal dieses Problem, dass es dann so fast so nicht explodiert.
Das
aber
gärt ja auch richtig.
Genau. Und in Korea weiß ich, dass sie in diesen Kimchi-Tüten, die arbeiten ja sehr viel mit Standbodenbeutel. Ne? Also das ist ja so ziemlich alles in Korea, was man kauft. Ob es Suppen sind, ob es Kimchi ist, das sind diese gängigen Standbodenbeutel. Die haben sich in Deutschland noch nicht durchgesetzt.
Auch ein schönes Wort, ne? Standbodenbeutel.
Ja, und mega praktisch.
Du hast ja jetzt hier auch eine frische Variante. Das geht ja auch schon. Den kann man ja auch schon schmecken. Und da würden ja viele schon sagen, oh, das schmeckt aber schon richtig cool.
Genau. Also die zweite Kimchi-Sorte, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben, das ist das sogenannte schnell zubereitete Kimchi. Ne? Heißt Gochujang auf Koreanisch.
Hat dann auch einen anderen Namen. Das darf ich auch nicht Kimchi nennen.
Ist okay.
Okay, sagen ja auch, wir gehen zum Asiamann.
Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Und das in der Tat ist einfach ein Kimchi, das ist auch dafür da, dass man es, sobald man es zubereitet hat, dann auch sofort isst. Mhm. Ne? Und da fehlt halt dieser Fermentierungsprozess, das schmeckt man, glaube ich, auch. Aber es hat trotzdem, glaube ich, so seinen Charme für sich, weil der Chinakohl ist sehr knackig. Ja. Und also so ein frisches Kimchi, ich nenne es auch manchmal Kimchi-Salat.
Gefällt mir auch gut. Und wir sind ja jetzt mit Kimchi eingestiegen und haben gesagt, das ist wahrscheinlich das Bekannteste. Mhm. Und überhaupt hat die koreanische Küche ja einiges an Boden gut gemacht, beziehungsweise ist sehr populär geworden in den letzten Jahren.
Sternekoch und Top-Winzer Christian Stahl hat für uns auch etwas ganz Besonderes auf Lager, nämlich einen Saibling mit Minze mariniert.
Und was ist dein präferiertes Gericht, wenn du dir so eins nur aussuchst?
Ich sag jetzt nicht das letzte. Sondern das, was bei dir auch am meisten momentan.
Momentan ist es das, wir haben einen Saibling, den temperieren wir unter der Folie, so ein bisschen mit Minzöl mariniert. Minze. Aha. Um so eine kühle Ätherik reinzubringen. Ja. Der wird so gegart bis 40 Grad ungefähr. Ja. Dazu gibt es Quittenpüree, nur ein bisschen aus dem eigenen Garten. Schwarzwurzel mit einer Schwarzwurzel-Mayonnaise. Die Schwarzwurzel-Haselnuss-Mayonnaise.
Haselnuss-Mayonnaise. Ja,
also die Schwarzwurzel schön knackig, eine Haselnuss-Mayonnaise, ein Haselnuss-Krokant, geröstete Haselnüsse, und eine Haselnuss-Hollandaise dazu.
Mmh. Klingt gut.
Ja, und also alle unsere Gerichte sind so konzipiert, dass sie nicht, also es soll am Ende immer schmecken.
Und zu guter Letzt kommt Erfolgsautor und Gastrokritiker Stefan Paul, der uns von der Festtagsgans und zwei unterschiedlichen Zubereitungsformen erzählt. Welche die bessere ist, findet es raus.
Ja. Gibt's ganz?
Selbstverständlich gibt's ganz. Ich habe das große Glück, mein Leben lang jedes Weihnachtsfest, das ich bisher erlebt habe, eine Gans auch zu bekommen. Irgendwann habe ich angefangen, sie selber zu machen. Und mittlerweile ist sie leider, ich muss es an dieser Stelle sagen, ein familiäres Streitthema.
Oh.
Denn es gibt die Deutungshoheit über das Gänserezept. Und das liegt nach wie vor bei meiner Mutter.
Ja.
Und so sehr ich sie auch bitte und unterstütze und sie unterstützen möchte und helfen möchte, wenn wir bei ihr sind, dann ist die Weihnachtsgans bei ihr. Und wenn sie bei uns ist, ist die Weihnachtsgans nicht richtig zubereitet.
Das ist ja klar, aber dann weiß man das schon mal. Ne?
Genau, genau.
Wird das denn auch lange erörtert oder wird das nur einmal kommentiert und dann ist gut? Oder
es geht das den ganzen Abend lang? Es wird viel zu Beginn erörtert und festgestellt. Dann wird aber ordentlich reingehauen. Das ist dann mir immer eine große Genugtuung. Und es hat sich leider noch verschärft mit den Jahren, denn irgendwann ist ja auch noch eine Schwiegermutter dazugekommen, die eine norddeutsche Variante der Weihnachtsgans bevorzugt. Die besteht nur aus Salz, rein in den Ofen und fertig. Und das ist was, was ich mittlerweile sogar ganz gerne mache.
Mhm. Und wie ist die süddeutsche Variante dann?
Die süddeutsche Variante ist natürlich opulent, beinahe schon katholisch. Da ist eine dicke Füllung drin.
Ja.
Als ich jung war und wir waren tatsächlich auch eine größere Familie mit 3 Kindern, da gab es immer auch noch eine Hackfüllung rein. Und von der habe ich aber mittlerweile sehr Abstand genommen, weil der Hackgeschmack, der geht in die Gans. Damals aber haben wir Kinder uns tatsächlich sehr gefreut. Gans gab es immer am ersten Weihnachtsfeiertag. Am zweiten Weihnachtsfeiertag diesen Hackbraten mit der übrigen Soße und den aufgebratenen übrigen Klößen. War schon cool.
Ja, und sehr very rich, würde man sagen.
Ne? Genau.
Und natürlich die Frage muss gestattet sein, was wird dazu gereicht zur Gans?
Klöße? Also, ja, Klöße auf jeden Fall. Rotkohl, seit ich in Norddeutschland lebe, sind die Kartoffeln nicht wegzudenken. Und mit meiner Schwiegermutter hat auch Einzug gehalten. Die gefüllte Dosenbirne, die wird mit Preiselbeerkompott gefüllt. Die darf auch nicht fehlen.
Ah. Mhm. Preiselbeerkompott haben wir auch, aber wir haben ganz viel eingelegtes Gemüse. Sauer eingelegtes Gemüse.
Das ist ja toll. Wo kommt das denn her?
Aus dem Frankenland.
Ach ja.
Aus dem Frankenland, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.